OpenStreetMap, ich bin, ja, vielleicht soll ich nochmal sagen, Jochen Topf ist mein Name. Ich beschäftige mich seit etwa einem Jahr mit diesem Projekt, bin da dabei, habe gerade ein Buch drüber geschrieben, muss man mal schön Reklame machen, kann man unten kaufen. Und will euch ein bisschen kurz erzählen, was das denn ist und einen kleinen Überblick geben. Die Grundidee war, ist, wir wollen schöne Karten haben, wir wollen Karten haben von allem Möglichen, was wir uns gerade beschäftigen. Das kann eine Straßenkarte sein, es kann eine Wanderkarte sein, es kann eine Karte mit irgendwelchen Kanälen sein, wo man vielleicht drauf rumschiebern möchte oder sowas. Und die wir eben an unsere Bedürfnisse anpassen können. Wenn man so eine Karte machen möchte, kann man natürlich irgendwo hingehen wie zu Google oder sonst wo und kann die Daten kopieren. Manchmal darf man vielleicht, teilweise, aber in vielen Fällen darf man es eben nicht. Man muss viel Geld dafür bezahlen, wenn man die Rohdaten haben möchte, um darauf dann aufbauend irgendwelche Karten zu machen. Und das OpenStreetMap-Projekt hat dann gesagt, okay, dann sammeln die da Daten halt selber. Ja? Es gibt inzwischen diese GPS-Geräte ja überall für ein Apple und ein Ei zu kaufen. Und wir müssen nicht, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren war, uns darauf verlassen, dass irgendein Profi, Vermessungsamt, wie auch immer, diese Daten gesammelt hat, sondern wir können es einfach selber machen. Hier haben wir so ein Beispiel, wo OpenStreetMap was bringt. Das da oben ist die Karte, wie sie bei Google Maps aussieht, das ist die Isle of Man. Und das da unten, so sieht es bei OpenStreetMap aus. Also es gibt durchaus Fälle, wo wir schon deutlich besser sind als das, was jetzt zumindest öffentlich im Web so zu erhalten ist. Klar, irgendjemand wird auch bessere Daten von der Isle of Man haben, aber eben nicht im Web so. In vielen Fällen, das ist natürlich, ich habe jetzt natürlich hier extra ein Beispiel rausgesucht, wo das ganz extrem ist, das ist nicht überall so. Hier haben wir die Karte, die OpenStreetMap-Karte im Bereich Karlsruhe und ich habe hier mal dargestellt, was ich meine, wenn ich sage, wir wollen die nach unseren Bedürfnissen machen. Der obere Teil über dem schwarzen Strich, wenn man da so hinguckt, ist ein bisschen schlecht jetzt zu sehen mit den Farben, aber die Farben von den Straßen sind ganz anders, als sie hier im unteren Teil sind. Im unteren Teil ist es so, wie wir das in Deutschland gewohnt sind, mit gelben Straßen, diese Autobahnschilder hier, entsprechend gemacht nach unseren deutschen Gegebenheiten. Und die Karte oben, das ist das Format, wie man es bei OpenStreetMap typischerweise heutzutage sieht, das ist diese Farbgebung ist, wie man sie in England gewohnt ist. Da sind Autobahnen halt blau und wichtige Durchgangsstraßen sind rot und so weiter. Da wir die Grunddaten haben, da wir die Rohdaten haben, können wir das machen. Ja, wir können also wesentlich mehr machen als irgendwie, wenn man eine Google-Karte benutzt. Klar, da kann man irgendwelche Pins draufsetzen, aber wir haben die Rohdaten, können deswegen entscheiden, welche Daten wir auf der Karte überhaupt sehen wollen und in welcher Form die dann erscheinen sollen. Und man kann dann zum Beispiel auch sowas machen. Hier habe ich jetzt die Grunddaten, also die Straßen, einfach mal so grau in den Hintergrund gelegt, nur damit man so einen Hintergrund hat, wo man sich irgendwo findet. Die schwarzen Punkte sind Briefkästen und die gelben Radien um diese geben einen Radius von ein paar hundert Metern um die Briefkästen. Dann ist also quasi der Einzugsbereich im Briefkasten. Ich kann jetzt also sehen, wie gut ist denn jetzt mein Wohngebiet mit Briefkästen abgedeckt. Der Radius hier ist ich glaube, hier ist die Post. Das wäre also das Postamt quasi. Sowas kann ich machen aufgrund dieser Rohdaten. Wenn ich das Google machen würde, klar kann ich da Pins hinsetzen, wo die verschiedenen Briefkästen sind, aber ich kann nicht sowas machen, was vielleicht doch ein bisschen kartografisch ein bisschen schöner ist und ein bisschen eingängiger auch ist für die Anwendung, die ich habe. So viel zur Motivation. Wie funktioniert das Ganze? Im Prinzip derselbe Ansatz, wie man das von der Wikipedia kennt, wie man es von Open Source Software kennt, wie man es von Creative Commons kennt, also so Musikstücke, Texte und so weiter, die man unter offenen Lizenzen rausgibt. Wir sammeln die Daten und geben die dann unter einer freien Lizenz weiter. Der Wiki-Ansatz, Ward Cunningham, der das Wiki erfunden hat, sagte, the simplest thing that could possibly work. Wir haben also nicht irgendwie erst jahrelang Software entwickelt oder sowas, sondern einfach mal angefangen. Wir nehmen ein ganz simples Datenmodell. Zeige ich nachher noch ein bisschen, wie das aussieht. Es gibt ein Tagging drauf, jeder kann beliebige Tags vergeben. Ich kann also einen Punkt ansetzen oder eine Linie und kann da beliebige Tags draufsetzen, die dies beschreiben, was es ist. Das kann auch jeder einfach so machen, muss man nichts abstimmen. Es gibt keine Struktur da oder keine vorgegebene Struktur. Natürlich bildet sich mit der Zeit eine raus. Man legt sich einfach einen Account an, kann sofort loslegen. Also Webseite hingehen, Account anlegen und kann sofort Daten ändern. Jeder kann alle Daten ändern. Wir haben, es ist kein Wiki im klassischen Sinne natürlich, weil wir diese Geodaten haben, man schreibt ja keine Texte, aber vom was dahinter steht, wir haben eine Datenbank, wo wir die Daten drin speichern. Und jede Änderung wird auch wie im Wiki mit erfasst, sodass man sehen kann, wer was geändert hat und notfalls auch zurück kann zu dem vorigen Stand, wenn es irgendwo Probleme gibt. Wie gesagt, wir wollen einfach anfangen, wir wollen nicht von vornherein alles festlegen, wir fangen einfach an. Dann bildet sich eine Community und so wir halt Probleme finden, werden die Probleme in dem Moment gelöst, hoffentlich, wo sie auftreten. Das Ergebnis davon, die Daten, die wir da haben, werden unter der CC BY SA Lizenz veröffentlicht. Das heißt, es ist eine Lizenz von der Art her relativ ähnlich wie die GNU GPL. Wenn man die Daten nutzt, muss man draufschreiben, wo die Daten herkommen, in diesem Falle halt OpenStreetMap. Und man muss das Ergebnis, wenn man also eine Karte erzeugt, die Karten, die ich zum Beispiel da vorhin gezeigt hat, die muss ich dann auch wieder unter dieser gleichen Lizenz weiterverbreiten. Ich kann also niemand verbieten, diese Karten dann zu kopieren und so weiter. Das ist natürlich der Witz an dem ganzen Projekt, dass jeder die Daten dann auch weiter nutzen kann, wenn es Änderungen ergibt. Creative Commons Attribution Share Alike heißt es dann auf Englisch. Kommerzielle Nutzung ist erlaubt. Jeder kann diese Daten auch verkaufen, wenn er das möchte. Wenn der Käufer bereit ist, dafür zu bezahlen, ist das in Ordnung. Viele Details, wie das genau funktioniert mit dieser Lizenz, sind sehr unklar. Was ist eigentlich ein Derived Work, wie das in der Lizenz drinsteht, was ist es jetzt ein Derived Work oder noch nicht? Und da gibt es viele Unklarheiten, weil die CC-Lizenz eigentlich für Daten nicht gedacht ist. Die ist gedacht für Musikstücke oder für Texte, Gedichte, was auch immer. Und für Daten ist es eigentlich unbedingt nicht geeignet. Es gibt da auch viel Diskussionen im Projekt. Vielleicht wird man da auch irgendwann auf eine andere Lizenz umsteigen. Das wird man sehen, aber im Moment ist das der Stand. Mal ganz praktisch, wie funktioniert das? Ich muss als erstes die Daten sammeln mit dem GPS-Gerät. Dann werden eventuell die Rohdaten, die ich da gesammelt habe, direkt in die Datenbank abgespeichert, dass man die sozusagen da mal als Backup hat, auf das man zurückfallen kann. Dann werden die eigentlichen Daten erfasst, also die Straßen und die Briefkästen und so weiter. Und dann kann ich das wiederum nutzen, um daraus Karten zu zeichnen oder andere Nutzungen wie Routing zu machen. Ich gehe jetzt auf die Schritte nochmal einzeln ein und zeige das mal, wie man das macht. Das erste ist, ich fahre rum, habe so ein GPS-Gerät, zum Beispiel das hier, das ist so ein teures, kostet irgendwie 400 Euro oder sowas, mit jedem Schnickschnack halt drin. Kann auch Karten anzeigen im Gerät, man kann da OpenStreetMap mit Karten drauflegen nachher. Oder man nimmt sowas wie dieses hier, kann man sich also bequem in die Tasche stecken, das kostet etwa 80, 90 Euro oder so, kann Wegpunkte speichern, das speichert dann jede Sekunde, genauso wie bei dem Gerät auch, man speichert jede Sekunde, wo man gerade ist, und es ergibt sich dann so ein Track, wie man das oben sehen kann, das sind jetzt also verschiedene Leute, sind da verschiedene Bereiche abgefahren oder der gleiche zu verschiedenen Zeiten, ist dann verschieden eingefärbt, man hat also die Informationen, wo man lang gefahren ist, das sind die Rohdaten, auf denen wir dann arbeiten. Man kann auch Satellitenbilder abzeichnen. Das ist in den Bereichen, wo man gute Satellitenbilder hat, ist das sinnvoll. Die Firma Yahoo hat uns erlaubt, dass man ihre Satellitenbilder, die sie haben, dass wir die abzeichnen dürfen, darauf aufbauen. Generell ist es, also ich kann das nicht mit anderen Daten machen, wo ich die Erlaubnis nicht habe. Bei Landsatbildern von der NASA geht es auch, weil die Public Domain sind. Die Schwierigkeit ist da, dass diese Landsatbilder in der Regel, also die sind zu schlecht aufgelöst, dass man da viel mit anfangen kann. Und was man sehen kann, ist irgendwie, hier ist ein See, hier ist ein Fluss, hier ist ein Waldgebiet. Man kann vielleicht noch die Schneise erkennen, wenn eine Autobahn durch den Wald geht oder so. Das reicht aber nicht, um in der Stadt irgendwas machen zu können. Aber für so große Sachen, gerade wenn man irgendwie die Wälder erfassen möchte oder sowas, dann kann man auch vom Satellitenbild ausgehen, weil wer will schon irgendwie immer um den See genau rumlaufen oder so. Wenn man vor Ort Kenntnisse hat, kann man die natürlich nutzen. Und wenn man Karten hat, die ein Copyright abgelaufen ist, in Deutschland ist das nach 70 Jahren der Fall, dann kann man die natürlich auch nutzen. Da haben sich natürlich viele Dinge geändert, die kann man nicht einfach so abhinseln, aber häufig sind gewisse Strukturen in der Stadt ja immer noch zu erkennen und so weiter. GPS-Geräte haben eine Genauigkeit von, sag ich mal, plus minus 10 Meter, das kann auch mal ein bisschen besser sein, hängt sehr davon ab, wie viel Gebäude um einen rum sind und so weiter. Und so genau speichern wir die Daten so genau, wie wir sie kriegen. Und da kommt natürlich immer die Frage, ist das denn überhaupt genau? Geht ja gar nicht. Und der Landvermesser, der kann ja da auf Millimeter, macht er da seine Katasteramtskarten und so weiter. Ja, aber es ist genau genug. Wenn ihr die Karten anschaut, die wir haben für so eine typische Straßenkarte, für so eine Stadtplankarte, ist es mehr als genau genug, die Daten, die wir haben. Das viel entscheidendere ist, dass die Daten korrekt erfasst sind und dass ich hinterher weiß, okay, ist da eine Kreuzung oder ist da eine Brücke oder hört die eine Straße kurz vor der Kreuzung aus und ich komme da gar nicht durch. Das ist ja viel wichtiger als die Information, ob das jetzt einen Meter weiter nördlich oder südlich liegt, diese Straße. Aber natürlich gibt es Anwendungen, für die diese Genauigkeit nicht ausreicht, die wir nicht abdecken können. Naja, kann man gerade so erkennen. Das sind die gesammelten GPS-Tracks in Europa. Das heißt, das, was wirklich abgefahren wurde von irgendwelchen Leuten. Man sieht es nicht so richtig, aber selbst in der Nordsee gibt es so ein paar Leute, die da mit irgendeiner Fähre gefahren sind oder so. Also das sind quasi die Rohdaten, die irgendjemand mal aus der Datenbank rausgenudelt hat und dieses Bild von gemacht hat, auf denen wir aufbauen. Nur so mal als Eindruck. Gut, dann habe ich also dieses GPS-Gerät und dann muss ich in der Gegend rumlaufen oder rumfahren mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit der Bahn oder wie auch immer. Die meisten Leute machen es mit dem Fahrrad, ich mache es mit dem Fahrrad. Das ist endlich mal ein Hobby, wo wir Computergeeks auch mal ein bisschen nach draußen kommen und ein bisschen Bewegung bekommen. Dafür sehr gut geeignet. Das heißt, man fährt irgendwie rum, hat ein GPS-Gerät dabei und muss sich dann natürlich aber auch Notizen machen in irgendeiner Form. Klar, wenn ich jetzt nur diesen Track habe, das ist schon mal besser als nichts, aber wenn ich wirklich wissen will, was ist das für eine Straße, ist eine Einbahnstraße, wie schnell darf ich da fahren, wo ist der Briefkasten, wo sind irgendwelche Restaurants oder sonstige interessanten Punkte, dann muss ich mir Notizen machen. Es gibt Leute, die machen das auf Papier. Wenn man in dem Bereich vielleicht schon eine Karte hat, hat da schon vorgearbeitet, dann kann man die Karte ausdrucken, kann sich dann darauf gleich Notizen machen. Da gibt es also Leute, die sich sehr schön ausgeklügelt haben, dann mit verschiedenfarbigen Buntstiften zugange sind und die verschiedenen Straßentypen einzuzeichnen und so. Ich mache das typischerweise mit einem MP3-Player. Das heißt, ich habe einen MP3-Player mit Sprachaufzeichnung und ich setze dann auf dem GPS-Gerät, drücke ich einen Knopf, dann setze er an der Stelle einen Wegpunkt. Der wird dann durchnummeriert und dann kann ich drauf auf das Gerät drauf sprechen, kann sagen, okay, Punkt 17 ist jetzt die Chemnitzer Landstraße, Einbahnstraße Richtung Norden oder sowas. Oder nördlich von Punkt 3 ist ein Briefkasten oder was auch immer. Kann mir das drauf sprechen. Es gibt Leute, die machen Fotos. Ich kann dazu entweder eine Kamera nehmen, die direkt das GPS-Signal empfangen kann in irgendeiner Form und die GPS-Informationen in das Bild reinkodiert. Typischerweise, also es gibt relativ wenig Kameras, die das aber machen. Typischerweise macht man es anders. Man stellt einfach die Uhrzeit genau ein auf der Kamera. Und wenn ich weiß, wann ich das Foto geschossen habe und weiß, wo ich zu diesem Zeitpunkt war, das hat das GPS-Gerät ja gespeichert, dann kann ich die zusammenführen und habe dann nachher die Informationen im Editor, kann ich da draufklicken, habe ich so ein kleines Bildsymbol, klick da drauf, dann sehe ich das Foto, was ich an der Stelle geschossen habe. Und dann fotografiere ich halt entsprechend Straßenschilder und so weiter und kann die dann in die Datenbank eintragen. Und wie gesagt, mit Karten kann man arbeiten, wenn man die hat. Dann kommt der zweite Teil. Da muss ich jetzt wieder für den Rechner. Ich komme nach Hause und muss jetzt die Daten, die ich da gesammelt habe, erfassen. Es gibt im Moment noch keine Möglichkeit, das in einem Schritt zu machen, dass man irgendwie draußen ist mit dem PDA oder sowas und gleich per SMS oder wie auch immer, Internet, UMTS-Verbindung, die Daten editiert. Die Möglichkeit gibt es im Moment noch nicht, aber früher oder später wird jemand meine Software verschreiben. Gut, ich muss die Daten erfassen, dazu muss ich ein bisschen wissen, wie das Datenmodell aussieht. Datenmodell erstmal sehr, sehr simpel, wie gesagt. Ich habe Nodes, Knoten oder Punkte einfach, die haben eine geografische Länge und Breite. Und die ich in meinem Editor, kann ich die setzen. Und dann habe ich Ways, das sind ja Wege, die über diese Punkte gehen, die halt mehrere Punkte miteinander verbinden. Diese Ways werden benutzt, um zum Beispiel Straßen zu machen oder Bahnlinien oder alles, was eben eine lineare Ausdehnung hat. Die Ways werden aber auch benutzt, um Flächen zu machen. Das heißt, auch eine Fläche ist quasi nur ein geschlossener Weg und der dann spezielle Tags bekommt, zu denen ich gleich komme, dann, um anzuzeigen, dass das eine Fläche ist. Wir haben da noch was Drittes relativ neu eingeführt. Das ist erst im Oktober, glaube ich, eingeführt worden, die sogenannten Relations. Das sind Objekte, die keinen Bezug zur zu irgendwelchen geografischen Positionen haben, die aber andere Objekte miteinander verbinden können. Das ist dafür gedacht, um zum Beispiel Abbiegerelationen modellieren zu können. Wenn ich Routing machen möchte, dann muss ich die Information speichern. Wenn ich diese Straße langkomme und da links abbiegen möchte in diese Straße, dann darf ich das an der Stelle oder ich darf es nicht. Ja? Diese Information, da muss ich ja sagen, ich komme aus der Richtung, an dieser Kreuzung da rein. Das ist eine Sache, die also mehrere Nodes und Ways miteinander verbinden würde, und sowas kann man in der Relation speichern. Eine andere Anwendung für die Relations sind zum Beispiel Busrouten oder Fahrradrouten oder sowas, dass man sagen kann, ich habe all diese Ways, die alle einzelne Straßen irgendwo sind, und die ganze Busroute, die benutzt alle diese Straßen, oder ein Fahrradweg, eine ausgeschilderte Fahrradroute oder sowas, benutzt all diese einzelnen Ways zusammen. Für solche Sachen sind Relations gedacht. Alle diese Objekte können beliebige Tags haben. Tags haben immer das Format Key gleich Value. Das ist also ein bisschen anders, als man das sonst so bei den Web 2.0 Sachen hat. Die haben eine gewisse Struktur, aber eben eine nur sehr, sehr grobe Struktur, dieses Schlüsselwort gleich Wert. Und wie gesagt, jeder kann beliebige Tags vergeben. Das sind beides Unicode-Strings, kann man alles eintragen, was man möchte. Aber natürlich ist es so, dass wenn jeder irgendwas einträgt, dann kann man keine vernünftigen Karten daraus erzeugen. Das heißt, es gibt im Projekt dann Diskussionen, es gibt eine Mailingliste, es gibt ein Wiki und so, und da werden diese Sachen abgestimmt, wie man welche Sachen taggen muss, damit sie dann richtig erscheinen. Und natürlich ist es auch so, dass derjenige, der den Renderer schreibt, die Software, die dann nachher die Karten erzeugt, der kann natürlich in gewisser Weise auch Einfluss darauf nehmen, das, was er dann, die Tags, aus denen er die Karten erzeugt. Das ist natürlich auch das, was die Leute dann, die Tags müssen die Leute ja benutzen, weil sonst erscheinen ihre Sachen auf der Karte nicht. Das Ganze ist sehr flexibel, weil ich einfach loslegen kann. Ich kann jetzt sagen, okay, ich habe irgendwas, was nur mich interessiert. Ich möchte, jeden Baum erfassen, der da draußen steht. Ja, dann kann ich das machen, dann kann ich einfach einen Tagger finden und kann dann loslegen. Und wenn dann später jemand anders kommt und das auch macht, so etwas Ähnliches, kann man sich ja irgendwo zusammenfinden und kann dann, das Zeug ist ja alles in der zentralen Datenbank drin, schreibt man sich ein entsprechendes Programm, was die Sachen umkopiert oder anpasst und so weiter. Und das Ganze ist eben auch wieder so angelegt auf schrittweise Verbesserung. Ich fange einfach erstmal an und dann gucken wir. Wenn wir andersrum anfangen würden, erstmal festlegen, ja, es gibt folgende 17.000 Datentypen und Untertypen von Straßen und Untertypen, dann würde keiner mehr durchblicken. Und deswegen diese schrittweise Ansatz, der aber auch immer wieder zu Diskussionen führt und immer wieder zu Problemen natürlich. Na, wie genau ist das jetzt hier schon eine Hauptstraße oder noch eine Nebenstraße oder was auch immer. Ein paar Beispiele, wie die Tags aussehen. Da haben wir den Highway Primary. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Hauptstraße, sage ich jetzt mal. Typischerweise auf dem Lande würde man eine Bundesstraße als Highway Primary taggen. Diese Namen kommen alle aus dem Englischen, weil das Projekt in England gestartet wurde und sind deswegen vielleicht für uns manchmal etwas ungewohnt. Aber so heißen sie nun mal. Also Primary wäre eine Bundesstraße. Wollen wir gleich tun. Das ist ein zusätzliches Tag, was ich an jede Straße dranhängen kann, um zu sagen, das ist eine Einbahnstraße. Max Speed, ja, die Geschwindigkeitsbeschränkung, 50 Kilometer pro Stunde wird so angegeben. Oder hier haben wir jetzt dann auch mit Railway Subway. Es muss eben nicht nur Straßen betreffen. Wir machen ja viel mehr. Das Projekt heißt zwar OpenStreetMap, aber wir erfassen ja viel mehr an Daten. Typischerweise das, was man so auf üblichen Karten gewohnt ist. Aber ja, wie gesagt, kann jeder machen, was er will. Railway Subway, da gibt es eine andere. Railway gleich Rail wäre eine normale Eisenbahnstrecke. Railway gleich Light Rail ist das, was man bei uns als S-Bahn bezeichnet und so weiter. Wobei, da gibt es natürlich auch wieder Diskussionen, ist das jetzt eine Subway, wenn es ab und zu mal unter der Erde geht, oder ist es dann noch eine Light Rail? Und da kann man sich natürlich ewig drüber auslassen. Im Großen und Ganzen spielt es aber für die meisten Anwendungsfälle keine Rolle, sondern man nimmt halt das eine oder andere und dann passt das schon. Links waren eben so ein paar linienförmige Objekte, jetzt haben wir ein paar punktförmige Objekte. Eine Apotheke wird als Amenity gleich Pharmacy beispielsweise getaggt. Railway gleich Station ist eine Bahnstation, ein Subway Halt zum Beispiel, der würde Railway gleich Halt heißen. Und man kann mit Place gleich City beispielsweise, kann man auch angeben, okay, an dieser Stelle soll jetzt der Name des Ortes erscheinen. Ja, also das ist jetzt dann Chemnitz oder sowas, hat irgendwo mitten in Chemnitz drin einen Punkt, der als Place gleich City gekennzeichnet ist und dann noch den Namen Chemnitz muss natürlich dabei stehen. Zwei Beispiele für Flächen, die man austaggen, die man taggen kann. Natural gleich Forest ist ein Wald. National gleich Park ist ein Park, wie man den halt in der Innenstadt irgendwie antrifft, irgendwas, was grün ist, sage ich jetzt mal, in der Stadt typischerweise. Und dann gibt es solche Tags, die man überall dranhängen kann oder fast überall. Name Luisenstraße, na, das ist halt der Name der Straße. Wenn ich einen Place-Tag habe, dann hieße das Name gleich Chemnitz zum Beispiel, um eben zu sagen, es handelt sich ja um die City namens Chemnitz. Und ich kann diese Refs angeben, das sind also Straßennummern, hier die A5, die Autobahn A5. Das gilt natürlich für alle anderen Straßentypen auch. Und für einige andere Sachen kann man das ähnlich machen. Praktisch sieht es dann so aus, ich habe also den GPS-Track auf meinem Gerät gesammelt und dann komme ich nach Hause. Da muss ich erstmal diesen Track darunter bekommen. Neuere Geräte, die kann man einfach als über USB anschließen und kann den Inhalt, den Speicher, der da drin ist, mounten, ganz normal als einbinden als Platte wie ein USB-Stick und da sind dann Dateien drauf, im GPX-Format typischerweise, die diese Tracks enthalten. Ja, GPX ist so ein XML-basiertes Format eben für GPS-Tracks. Kann ich es mir einfach reinkopieren, das ist das Allereinfachste. Die älteren Geräte, oder je nachdem, auch die neueren haben aber auch die andere Funktion, dass man sie über so eine serielle Schnittstelle anbindet oder über eine USB simulierte serielle Schnittstelle. Da gibt es ein Programm namens GPS-Babel, was alle Formate versteht, die man da so hat. Und das kann man dann benutzen, um die Daten auf seinen Rechner zu laden. Und dann wäre natürlich schön, wenn man hier was sehen würde. Ich habe offensichtlich die falschen Farben gewählt. Also auf jeden Fall würde man den Track da sehen, der ist hier sehr schön in Rot zu sehen, aber der Beamer zeigt irgendwie die rote Farbe nicht richtig an oder so. Wie bitte? Ja, super. Gut. Also man würde dann hier so das Gekrackel sehen, wie wir das vorhin mal irgendwo gesehen haben, wo man eben lang gefahren ist. Und das kann man benutzen, um dann die Daten drüber einzugeben. Diese Anwendung, die man hier sieht, ist ein Programm namens JOSM oder JOSM Java. OSM ist ein Java-Programm, funktioniert auf allen Betriebssystemen, kann man sich runterladen, ist Open Source natürlich. Und damit kann man die Daten editieren. Es gibt noch einen einfachen Weg, gerade wenn man so anfängt. Man kann im Internet ein Programm namens Potlatch verwenden. Das ist eine Flash-Applikation, die man direkt im Browser starten kann. Da muss man also nichts installieren. Und von der Funktion her ist die aber, sagen wir mal, relativ ähnlich. Details sind anders, aber spielt keine Rolle. Man geht dann so vor, dass man eben den GPS-Track hier hat, eventuell auch Satellitenbilder sich in den Hintergrund legt und dann fängt man an, die Daten drüber zu editieren. Typischerweise ist es so, dass man in dem Bereich irgendwas macht, wo vielleicht schon ein bisschen was da ist. Man lädt sich dann vom Server runter die Daten, die auf dem Server schon vorliegen. Die werden dann angezeigt, dann editiert man sie und wenn man fertig ist, lädt man sie wieder hoch. Beim Potlatch muss man das nicht machen, da passiert es im Hintergrund, aber beim JOSM muss man das angeben, ist auch ganz praktisch, weil dann kann man wirklich alles erstmal zurechtdrücken und wenn man sicher ist, es passt alles so, drückt man wieder auf Hochladen, es geht automatisch in den zentralen Server. Was man hier also sehen kann, sind die einzelnen Straßen, ne, die so als Pfeile dargestellt werden, sodass man eben auch die Richtung hat, weil wenn ich angeben will, zum Beispiel ist eine Einbahnstraße, spielt es eine Rolle, in welche Richtung die geht. Oder ich habe hier grün dargestellt, irgendwelche Parks, ein Parkplatz hier irgendwo, hier ist eine Kirche, sind also verschiedene Sachen, die hier angezeigt werden. Ich kann da arbeiten, wie man das von anderen Vektorprogrammen auch kennt, Vektorgrafikprogrammen auch kennt. Ich kann Punkte setzen, Linien ziehen und die miteinander verbinden und so weiter. Das ist jetzt noch ein relativ alter Screenshot von dem JOSM. Inzwischen sieht die Oberfläche so ein bisschen anders aus, ist noch etwas angenehmer zu bedienen geworden und sieht noch bunter aus, aber da ihr eh nur zwei von drei Farben sehen könnt, ist das so ein bisschen, ja. Und dann muss ich natürlich diese Tags vergeben. Das kann ich entweder selber machen, indem ich die direkt eintippe hier und kann beliebige vergeben. Hier Highway Residential, das wäre eine Wohnstraße. Name Luisenstraße, One Way gleich True, das ist also eine Wohnstraße, die Einbahnstraße ist und Luisenstraße heißt. Ich kann aber auch über ein Menü so gewisse vordefinierte Tags mir abrufen, so dass ich diese Sachen nicht alle auswendig wissen muss und eintippen muss oder so, sondern die Standardsachen zumindest einfach über Menü und ein paar Auswahlboxen und so weiter einstellen kann. Gut, jetzt habe ich also diese Daten da alle eingetippt von meinem Bereich, aber ich möchte natürlich auch gerne irgendwelche schönen Karten davon sehen. Es gibt verschiedene Programme, die aus diesen Daten dann wiederum Karten erzeugen. Das älteste für das Projekt oder in diesem Projekt ist der OsmaRender. Open Source kann man sich runterladen, selber benutzen. Der ist speziell für OSM entwickelt worden, ist ein XSLT-Stylesheet, ist unglaublich langsam, zieht alle Daten in Speicher rein für den Kartenbereich, den er braucht, aber hat einen großen Vorteil, er erzeugt direkt SVG. SVG ist ein Vektorgrafikformat, ein standardisiertes, Scalable Vector Graphics heißt das, standardisiertes XML-basiertes Vektorgrafikformat, was quasi alle Vektorgrafikprogramme lesen können. Man kann also diese Daten dann auch nachher noch nachbearbeiten. Wenn der Renderer es nicht alles so gemacht hat, wie man es haben möchte, kann man dahinter mit noch arbeiten. Alle anderen Renderer, die wir so haben, erzeugen typischerweise direkt Bitmaps, die vielleicht besser aussehen, es geht auch vielleicht schneller und so weiter, aber man kann sie eben nachträglich nicht mehr editieren. Für Spezialkarten deswegen ganz gut geeignet. Zum Beispiel die Karte, die ich vorhin gezeigt habe mit den Briefkästen, die ist mit dem OsmaRender gemacht worden. Die Karten, die mit dem OsmaRender erzeugt werden, werden auch für die sogenannte Slippy Map verwendet. Slippy Map ist der Begriff, der im OpenStreetMap-Projekt verwendet wird für diese Karte, die man so mit der Maus rumschieben kann im Web, wie man das von der Google Maps kennt. Sowas haben wir natürlich auch. Wird die JavaScript-Software, die dahinter steckt, nennt sich OpenLayers, auch ein Open-Source-Projekt, unabhängig von OpenStreetMap. Und es gibt dann im Projekt Leute, die auch entsprechende Bitmap-Kacheln erzeugen, aus denen dann diese Daten zusammengesetzt werden. Man kann da, also wie man das von Google Maps kennt, besser eigentlich, als man es von Google Maps kennt, komfortabler kann man damit rein- und rauszoomen und Karte hin- und her schieben und so weiter. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie diese Karten erzeugt werden. Eins eben mit dem OsmaRender und das andere mit dem Mapnik-Programm. Der ist in C geschrieben und ist sackeschnell, aber man muss erstmal eine Datenbank installieren und die Daten irgendwie da aus der OpenStreetMap-Datenbank irgendwie rausziehen und da in diese PostGIS-Datenbank importieren. Das ist so ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal, aber durchaus nicht unmöglich. Der wurde ursprünglich unabhängig von OpenStreetMap entwickelt, den kann man also, der kommt so aus dem klassischen GIS-Bereich, eigentlich GIS heißt geografische Informationssysteme, das ist also alles, was die Profis sozusagen benutzen und den kann man aber auch für unser Hobby hier quasi verwenden. Dieses PostGIS ist eine Erweiterung für die Postgres-Datenbank oder PostgresQL-Datenbank, die direkt mit GIS-Daten arbeiten kann, wo dann in der Datenbank man sehr viele Operationen machen kann, Schnittpunkte finden kann und solche Sachen. Auf dem baut der Mapnik auf. Dann relativ neu, das Programm Cosmos ist in C# entwickelt. Man kann es inzwischen aber auch unter Mono einsetzen. Wie man hier sieht, der macht sehr schöne Bilder. Ja, sie sehen noch schöner aus, wenn wir noch mehr Farben hätten, aber gut. Der macht sehr schöne Bilder. Insbesondere kann der auch die Höhendaten verwalten. Im OpenStreetMap-Projekt, das führt dann zu diesen Höhenlinien hier, im OpenStreetMap-Projekt werden typischerweise keine Höheninformationen gespeichert. Das liegt einfach daran, dass die Höheninformationen, die so ein GPS-Gerät ausspuckt, relativ ungenau sind. Im Vergleich zur Position, die man also relativ genau rauskriegt, der XY-Position, ist die Höheninformation relativ ungenau, was einfach daran liegt, dass alle Satelliten über einem sind und dadurch so ein bisschen das nicht so leicht mit dem Peilen ist. Aber es gibt eine Datenbasis namens SRTM, Shuttle Radar Topology Mission. Da ist mal vor ein paar Jahren, gab es so eine Shuttle-Mission, wo die mit dem Space Shuttle quasi die ganze Erde abgeflogen sind und alle 100 Meter oder irgendwas per Radar die Höhe erfasst haben. Und diese Daten weil es eben eine NASA-Mission war, sind die Public Domain und jeder kann die benutzen. Und in dem Programm ist es halt so, dass diese Daten da irgendwie auch reingezogen werden und dann in den Bildern mitverarbeitet. Aber die Daten selber liegen also nicht in der OpenStreetMap-Datenbank. Hier sieht man so mal ein bisschen, wie die Abdeckung in der Welt aussieht bei OpenStreetMap. Ein paar Sachen sind vielleicht ganz gut zu erkennen. Hier in Europa sind wir schon relativ dicht. Das Projekt ist in England entstanden, da ist also sehr viel da. Deutschland ist, würde ich jetzt mal sagen, an zweiter Stelle, was die Entwicklung angeht. Die Holländer haben sehr stark aufgeholt, weil im letzten September eine Firma, die kommerziell Daten produziert für Straßenrouting und so weiter, ihre Daten komplett gespendet hat, die sie für Holland haben, für das Projekt. Das heißt, in Holland sieht es wirklich richtig gut aus, die Karten. Da ist alles da, quasi. Dann sieht man in den USA, da wurden hauptsächlich sogenannte Tiger-Daten importiert. Das ist die amerikanische Census Bureau stellt diese Daten zur Verfügung. Also für die Volkszählung haben die eben Geodaten. Und die kann man auch als Public Domain haben. Die sind alle importiert worden inzwischen. Hat ein halbes Jahr gedauert, bis die alle durch waren, weil es so viele Daten sind und der Server nicht überlastet werden sollte. Aber das ist inzwischen durch. Aber es gibt auch in vielen anderen Teilen der Welt, gibt es Sachen. In China sieht es etwas merkwürdig aus hier. Das muss daran liegen, da haben die auch Daten importiert, irgendwoher. Und da war der Renderer irgendwo gerade, die Kacheln hat er schon neu berechnet, die anderen noch nicht. Und deswegen, oder der Import war bis dahin genau vorgekommen oder irgend sowas. Deswegen sieht es so ein bisschen merkwürdig aus. Und man sieht auch selbst, dass irgendwo da oben in Sibirien, wo es niemand so richtig interessiert, das sind halt selbst die Küsten, noch nicht richtig importiert worden und dann sieht es alles so ein bisschen blocky da aus. Aber wenn man das vergleicht mit dem, wie es vom Jahr aussah, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Hier sind wir in Europa, dann kann man auch wieder sehen, ne? Niederlande sieht sehr gut aus, Deutschland sieht relativ gut aus, Tschechei, Slowakei sieht auch sehr gut aus. Oder Paris zum Beispiel, da ist schon viel da und dazwischen dann halt wieder. Also auf dem Lande ist es generell schwieriger als in den Städten. Das war die erste Großstadt, die komplett erfasst war, Cambridge. Man sieht diese Punkte, die man hier sieht, schlecht erkennen kann, aber quasi alle Punkte, die man sieht, sind irgendwelche Pubs. Das war denen irgendwie besonders besonders wichtig. Das ist München. Kleiner Film, wie München entstanden ist zwischen August 2006 und September 2007. Das sind also quasi ein Jahr Arbeit von verschiedenen Leuten. Ganz grob mal der Ring. Und dann füllt sich das so langsam aus, kommen irgendwann Flächen dazu. Englische Park, Wälder außenrum. Und heute ist München, also ich weiß es im Detail nicht, wie es aussieht, aber offensichtlich in großen Teilen erfasst und die Daten wirklich sinnvoll nutzbar, ne, die wir da haben. So sah Berlin Anfang 2007 aus. Da waren gerade so ein paar wenige Straßen drin. Wenn man weiß, dass es Berlin ist, dann kann man es vielleicht ungefähr erkennen. Aber das ist nicht so viel und so sehen manche Gegenden von Berlin jetzt aus. Das ist am Potsdamer Platz. Da hat sich also jemand so richtig viel Mühe gegeben und selbst zum Beispiel das Sony Center so richtig da reingemalt. Ja, ist vielleicht so ein bisschen übertrieben, aber okay, es macht für eine gute Demo. Aber auch sonst ist Berlin sehr, sehr gut erfasst. Die Straßen und so weiter sind quasi komplett und man sieht eben auch zum Beispiel hier im Park sind halt Fußwege, diese gestrichelten Sachen sind irgendwelche Fuß- und Radwege. Solche Sachen werden auch erfasst. Das ist das, was die proprietären Karten typischerweise nicht haben. Hier unten, das ist die Grenze zwischen Kanada und USA. Da unten ist Amerika, ja, schön rastermäßig. Das sind die importierten Daten. Aus irgendeinem Grund haben die importierten Daten aber keine Städtenamen drin, während irgendwo jemand in Kanada die Städtenamen irgendwo her hatte. Also das ist halt immer, wo die Sachen herkommen und so weiter. Es ist ganz interessant, mal zu gucken. Jeder hat da auch einen verschiedenen Ansatz, wie er an die Daten rankommt und wie er das macht. An anderen Stellen in Kanada sieht es viel besser aus. Das ist Toronto. Da hat also auch sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Das ist die Universität. Da sind also auch viele Gebäude eingezeichnet. Wenn man genau hinguckt, sieht man, mal gucken, wo das war. Hier zum Beispiel gibt es einige Straßen, die heißen Fix Me. Also da ist auch noch was zu tun, ja. Aber es gibt eben in vielen Bereichen in der ganzen Welt gibt es immer wieder Leute, die halt lokal Interesse haben und Daten importieren oder Daten selber sammeln. Ja. Nicht nur in der westlichen Welt, das ist Teheran. Das ist die Universität in Teheran. Da hat sogar jemand also die arabischen Namen alle erfasst und der Renderer kann auch die arabischen Namen darstellen. Wenn man auf der Karte im Web guckt, kriegt man allerdings die englischen Namen. Das hängt immer davon ab. Namen sind beide drin und jeder kann bei der Karte entscheiden, wenn er eine Karte erzeugt, welchen Namen er nimmt. Wer kann das erkennen? Wahrscheinlich niemand. Außer ich weiß nicht, ob jemand hier Arabisch spricht. Das ist Bagdad. Das ist falsch rum, ja. Das kann gut sein. Der Renderer hatte da ein Problem und das ist inzwischen gefixt. Also vielleicht funktioniert das jetzt dann irgendwann mal, ja, wenn die neue Version vom Renderer installieren. Das sind so die Kinderkrankheiten natürlich, ne? Aber so ist es mit Open Source Software. Irgendjemand, dem es dann wichtig ist, der vor allem, ich meine, kann es nicht fixen, solange ich nicht jemanden habe, der Arabisch kann. Das ist Bagdad, ist von Satellitenbildern aus eingetragen worden. Da haben sich also von Bagdad gibt es sehr gute Satellitenbilder. Interessanterweise. Aber relativ wenig Karten, ja. Und das ist also wirklich was OpenStreetMap auch wieder bietet. So sieht Bagdad bei Google aus. Ja? Da kann man nicht so viel mit anfangen. Das haben wir nicht vor. Dann gibt es, natürlich, ich habe vorhin gesagt, wir können Spezialkarten machen. Das ist eine Spezialkarte, die ist gemacht für Radfahrer. Die hier eingetragene graue, eigentlich rote Linie. Und die blaue Linie sind irgendwelche, in England irgendwo so ein National Cycle Network. Das sind also Radrouten, die da speziell gezeichnet werden. Und Autobahnen oder sowas erscheinen auf dieser Karte dann nicht so prominent, wie sie auf einer Straßenkarte erscheinen würden. Und so. Also man hat da Einfluss drauf. Und offensichtlich ist auch, wenn ich mir hier so angucke, diese ganzen Symbole, da gibt es doch viele Pubs, die also auch für die Radfahrer offensichtlich eine große Bedeutung haben. Das ist eine Wanderkarte, die irgendjemand im Web anbietet, also hat auch wieder Höhenlinien. Hier ist in der Slowakei, da sind Leute ganz aktiv, haben also eine sehr schöne Karte gerendert, die also sehr, sehr schön aussieht, sage ich jetzt mal auch, und die dann, wo man hier Symbole einblenden kann. Man kann also sagen, man möchte irgendwie die Banken und die Polizei und Bankamati, das ist wahrscheinlich ein Bankautomat, Restaurati. Also das kann man sagen, welche Symbole man haben möchte, und die werden dann auf die Karte eingeblendet. Und wenn man die dann anklickt, kriegt man Zusatzinformationen, wenn welche hinterlegt worden sind. Also es gibt alle möglichen Leute, die verschiedene Spezialkarten schon angefangen haben, drauf zu bauen und die Daten auch wirklich nutzen. Hier habe ich mal die OSM-Daten oder die wichtigsten Straßen in Freiburg über in Google Earth importiert. Das ist also Google Earth, was man hier sieht, und mit OSM-Daten drüber gelegt, Straßen und Kino und ein paar Sachen, die halt irgendwo da gerade sind. Das kann man also auch machen, Export nach KML, ins KML-Format. Und man kann natürlich diese Daten auch auf irgendwelche PDAs und so weiter kriegen. Also das ist ein Garmin-GPS-Gerät. Das ist das, was man hier rechts sieht. Da kann man diese Daten draufkriegen, kann man irgendwo runterladen. Das macht jemand mehr oder weniger regelmäßig, exportiert hat die, dann kann man die ganze Deutschlandkarte runterladen aufs Gerät drauf. Das ist ein anderes Garmin-GPS-Gerät, ist ähnlich. Das ist ein Nokia mit einem Memo-Mapper-Programm. Das kann also diese Daten nutzen. Es gibt inzwischen ein paar Routing-Programme, die Daten nutzen, die damit arbeiten können. Das ist im Moment noch etwas problematisch, weil die Datenqualität häufig nicht ausreicht. Da ist die Einbahnstraße nicht eingetragen oder irgendwas plötzlich los ist, einen von der Autobahn, die falsche Auffahrt runter oder solche Sachen. Das sind aber Sachen, die man fixen kann, sage ich jetzt mal. Da wird sicher noch Arbeit nötig sein, aber grundsätzlich ist klar, in welche Richtung es geht. Es sind jetzt zwei verschiedene Programme hier, die dargestellt sind. Das untere ist für ein PDA gemacht. Sieht man, hat diese großen Buttons hier, sodass man es mit dem Finger bedienen kann. Und was natürlich besonders interessant ist, ist Routing für Fußgänger, für Radfahrer oder Inlineskater oder Behinderte oder sowas. All die Gruppen, die eben von den normalen Routing Applikationen nicht abgedeckt werden, die man so kaufen kann. Was man natürlich auch noch braucht, sind so Sachen, API-Relationen, habe ich vorhin drüber gesprochen, Hausnummern möchte man vielleicht haben, dass man wirklich den Punkt finden kann. Das sind so Sachen, die sind im Moment noch nicht klar, wie erfasst man das denn jetzt genau und so. Aber da wird viel diskutiert drüber und da wird es sicher auch in näherer Zukunft irgendwelche Lösungen geben. Noch so ein paar Zahlen, es gibt 26.000 User weltweit, das heißt 26.000 Leute haben einen Account. 10% waren im letzten Monat auch wirklich aktiv, haben irgendwelche Daten beigetragen, editiert. 219 Millionen Checkpoints, wenn ich das mal hochrechne, denke ich, es sind mindestens 60 Mannjahre, die in die Erfassung da schon reingegangen sind. Das ist also ganz klar untere Grenze, wahrscheinlich sind es deutlich mehr. 225 Millionen Nodes, also diese Punkte, 18 Millionen Ways. Und hier sieht man auch nochmal, so in welchen Bereichen da hauptsächlich Daten existieren. Ja, mitmachen, wenn ihr selber mitmachen wollt, wir brauchen immer Leute, die Daten sammeln, ja, die, wenn man schon ein GPS-Gerät hat, einfach einschalten, mitlaufen lassen. Ja, viel mehr muss man nicht, holt sich einen Account, kann die Daten hochladen. Daten eingeben, habe ich erklärt, wie das funktioniert. Software entwickeln, das ist so ein bisschen das Problem bei dem Projekt, dass es viele Leute gibt, die Daten erfassen, aber wenig Leute gibt, die auch Software entwickeln. Und eigentlich ist es sehr spannend, solche Kartenränder zu schreiben, all diese Sachen. Brauchen natürlich immer Leute, die Doku, eigentlich brauchen wir keine Leute, die Doku schreiben, weil wir können ja mal ein Buch jetzt lesen. Weitererzählen ist immer gut und das OpenStreamer-Projekt hat immer diese Mapping-Partys, nennen wir das. Ne? Da trifft man sich mal ein Wochenende oder sowas, teilt ein bisschen die Karte auf und sagt, okay, du machst den Bereich, du machst den Bereich, jeder fährt ein bisschen rum, dann trifft man sich wieder, dann sitzt zusammen, hackt die Daten ein und geht abends noch was trinken. Also Partys gibt's bei uns auch. Routing, Datenmodell, gibt's eine ganze Menge Sachen, wo noch Arbeit zu tun ist. Wie gesagt, das Buch, ihr könnt unten kaufen an dem Bücherstand und da könnt ihr auch reingucken. Ich selbst bin auch dann nachher unten am Wikipedia-Stand. Da bin ich da. Da haben wir so eine kleine Ecke gekriegt. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr die jetzt stellen oder nachher darunter kommen. Da war eine Frage.
Eine Frage zum Datenmodell. Ist das auch offen? Oder wer ändert das?
Das ist auch offen. Das ist ja von der Community. Frage war nach dem Datenmodell, ob das auch offen ist. Das Datenmodell ist von irgendjemandem mal entwickelt worden und in der Community auch schon durchaus geändert worden. Also da kann man auch mitreden. Was man nicht machen sollte, ist irgendwie dahin kommen und sagen, das ist alles falsch, wir machen das alles anders jetzt. So, aber wenn man hinkommt und konstruktive Kritik äußert, dann kann man durchaus auch an dem Datenmodell da Verbesserungen einbringen. Ja,
ich weiß nicht, ob es, als ich bei Leon was getan habe, um GBX-Track aufzustellen. RSS ist ja drin, aber GBX, meines Wissens, ist immer noch drin.
Also
ich hatte ja mal eine Mailingliste gefragt, dann habe ich noch ein Alternativprojekt.
Ja, also zur zweiten Frage weiß ich nicht, da bin ich nicht vertraut zu GBX da in umgehst, weiß ich nicht. Die erste Frage, JOSM, ja, der JOSM ist recht langsam, der ist in Java geschrieben, der ist nicht gut optimiert. Wenn sich jemand in Java auskennt, kann er da sicher sich viele Freunde machen. Der JOSM ist relativ langsam, was man halt machen muss, ist die Daten wieder rausschmeißen und mit kleineren Datenbereichen arbeiten. Es gibt eine Software, die schneller ist, die heißt Mercator, der ist in letzter ist in C geschrieben, der Editor, der kann auch nicht ganz so viel wie der JOSM, hat aber große Fortschritte gemacht in letzter Zeit, also das ist eine Alternative, die man mal ausprobieren kann. Muss jeder selber dann auch gucken, was für ihn da passt. Gut, noch Fragen hier vorne? Die Frage war, ob die Punkte oder allgemein die Daten, nehme ich an, ob die irgendwelche URIs besitzen in der Datenbank. Also wenn das auf die API drauf, wir haben eine XML-basierte oder HTTP-XML-basierte API, du kannst, also wenn du die ID eines Nodes weißt, dann kriegst du das XML zurück. Ja, das kannst du als die URI eigentlich, ja, diese API URI kannst du sagen, okay, das ist da stecken die Daten dahinter, kannst du so auffassen, damit könntest du ein RDF-Tree bauen. Ja.
Dann, wenn man RDF-Tree macht,
Also, Frage nach RDF, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu speziell. RDF ist doch ein bisschen kompliziert, glaube ich, für viele Leute in dem Projekt. Und also, ich glaube, viele Leute wären da nicht ganz einverstanden, wenn man irgendwo da noch Komplexität draufsetzt, auch wenn es viele Vorteile hätte. Ist aber vielleicht ein bisschen zu speziell, können wir gerne nachher drüber reden. Aber also konkret gibt es da nichts in dem Projekt im Moment, was in diese Richtung geht. Denken? Ja, also Frage war, kann man die Daten offline bearbeiten mit dem Jossen? Ja, kann man im Prinzip. Ich lade die Daten runter, ich kann sie auch lokal speichern, diesen XML-Format, kann sie bearbeiten und wenn ich fertig bin, hochladen. Man muss aber aufpassen, es gibt kein Locking oder irgendwas in der Form. Wenn man die Daten bearbeitet hat und die waren halt 3 Tage alt und inzwischen hat jemand anders dran rumgemacht, dann überschreibt man dem seine Daten in dem Moment. Oder es gibt irgendwelche Konflikte. Aber grundsätzlich geht es. Grundsätzlich kann man das machen, dass man auch ohne in dem Moment eine direkte Internetverbindung zu haben, damit arbeiten kann. Ja, also die Frage war, soll es eine Straßenkarte werden oder auch ein Ersatz für topografische Karten oder weitere Sachen? Das Projekt ist grundsätzlich offen, es hat natürlich irgendwo diesen Namen OpenStreetMap, der aber schon ein bisschen misleading ist. Grundsätzlich, das Interessante im Moment sind hauptsächlich Straßen, die Straßeninformationen, aber dazu gehört auch alles, was man auf so einer Karte normalerweise hat und gerade Wälder, solche Sachen werden viel erfasst, sehen und so weiter, weil wenn man eine schöne Karte haben will, nur die Straßen zu haben, das sieht auch nach nichts aus. Und diese ganzen Informationen werden also mit erfasst, wobei jeder so seine Spezialitäten hat. Wenn jemand halt sagt, okay, mir ist es wichtig, dass die sehen da irgendwie schön, dann kann er das machen. Es gibt auch Tags für Hochspannungsleitungen zum Beispiel, weil du das angesprochen hast. Kann man machen. Die wenigsten Leute werden aber rausgehen und irgendwie Hochspannungsleitungen ablaufen. Jeder kann sich das ein bisschen raussuchen, was für Daten man beitragen will. Und ich denke, umso weiter das Projekt fortschreitet, umso mehr und mehr von verschiedenartigen Informationen werden auch kommen. Wenn halt die Leute kommen, die sich für spezielle Sachen interessieren, Projekt ist grundsätzlich offen, dass man alles Mögliche mitmachen kann. Muss man sich halt jeweils überlegen, macht es noch Sinn, das da mit reinzupacken oder ist es vielleicht sinnvoller, ein anderes Projekt aufzumachen und die Daten dann nur in dem Moment, wo man die Karte zeichnet, zusammenzufügen, wie zum Beispiel die Höhendaten, was wir vorhin gesehen haben. Da wird es auch sicher noch viel Entwicklung und viel Diskussion drum geben. Ja? Okay. Frage ist, mit älteren Daten kann man die älteren Daten rauskriegen, dass man eine Karte machen kann, wie es früher aussah. Das ist ein bisschen problematisch. Es gibt da noch nicht alles, was man gerne hätte, sage ich jetzt mal. Wenn man historische Karten erzeugen will, zum Beispiel das, was wir vorhin von München gesehen haben, diese schrittweise Sache, dann greift man normalerweise auf die Datenbankdumps zurück. Es gibt jede Woche einen Datenbankdump. Und es gibt dann tägliche und stündliche Diffs zu diesen Datenbankdumps und die nimmt man dann und daraus macht man das. Das liegt halt auch einfach daran, dass die Datenbank, diese eine zentrale Datenbank natürlich alles sich darauf stürzt. Und wenn ich der jetzt, wenn man da die historischen Daten abfragbar macht, würden die Leute ständig gigantische Anfragen stellen mit, gib mir mal diese Daten, aber jetzt für jeden Tag der letzten 5 Jahre und dann geht die Datenbank in die Knie. Also im Moment ist es so ein bisschen schwieriger, diese Daten zu kriegen. Grundsätzlich sind sie da, aber je nachdem, was man genau möchte, muss man es eventuell etwas anders machen. Aber diese Dumps sind da, dann kann man auf den Dumps arbeiten oder so. Okay, also Frage war, wenn das Gerät die GPS-Dumps da mitspeichert, da ist die Information drin, wie schnell man gefahren ist, dass man vielleicht irgendwo, kann ja auch sein, dass man irgendwo gefahren ist, wo man gar nicht fahren dürfte oder wie auch immer, beziehungsweise, dass man irgendwo gefahren ist, wo man vielleicht nicht möchte, dass andere Leute wissen, dass man da gefahren ist oder wo man angehalten hat. Also allgemein das Thema Privacy da oder so, das ist natürlich ist eine Frage, wie man damit umgeht. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich persönlich alle GPS-Tracks, die ich hochlade, die sind bei mir alle am 01.01.2000 entstanden, ja, so dass man zwar weiß, dass ich da irgendwann mal war, aber nicht genau wann. Und wenn ich natürlich irgendwo bin, wo ich vielleicht nicht möchte, dass das jeder weiß, dann würde ich den Track entsprechend nicht hochladen. Also das muss man sich natürlich überlegen, wie offen man da ist. Oder es gibt verschiedene Tools. GPS Babel zum Beispiel kann verschiedene Operationen auf Daten durchführen. Da kann man zum Beispiel sagen, schneide mir das aus und alles, was in dem Bereich ist, schmeiß das weg. Na, wenn man jetzt sagt, um den Wohnort rum will man es nicht, damit keiner weiß, wo man wohnt oder wie auch immer. Also da gibt es verschiedene Tools. Da ist aber sicher noch Bedarf da, dann noch bessere Tools zu entwickeln, um speziellere Dinge zu machen. Okay, also die Frage war nach Genauigkeit von GPS-Daten und wie man die vielleicht erst bereinigt. Grundsätzlich ist es so, die Daten, die man da hochlädt, wenn man die GPS-Daten erstmal hochlädt, dann sollte man die Rohdaten benutzen, nicht irgendwas, was man bearbeitet hat, weil wenn ich es mal bearbeitet habe, dann kriege ich ja das Ursprung nicht mehr wieder. Also das ist wirklich für Rohdaten gedacht. Bevor man aber natürlich Straßen anlegt oder Eisenbahnen zeichnet oder was auch immer es ist, muss man die Daten in irgendeiner Form bereinigen. Typischerweise passiert es nicht automatisch, sondern ich mache es von Hand. Das liegt auch einfach daran, das heißt, ich habe da einen Track und da ist ein Ausreißer drin und den lasse ich halt einfach weg, wenn ich da zeichne, weil ich kann das vielleicht automatisch machen, aber die Hauptarbeit ist nicht, die einzelne Linie zu zeichnen. Die Hauptarbeit ist, alles miteinander zu verbinden, dass es überall passt und so weiter. Je nachdem, es gibt aber auch verschiedene Software, die solche Bereinigungen macht. GPS Babel kann das auch, dem kann man auch sagen, wenn du sehr viele Punkte hast, mach bitte nur einen Punkt alle 20 Meter und dann schmeißt er die überflüssigen weg und bereinigt dabei die Daten, macht Ausreißer raus und sowas. Da gibt es verschiedene Sachen, das meiste davon ist aber sehr experimentell, muss ich sagen, irgendwelche Skripte, die hier und dort mal jemand geschrieben hat. Grundsätzlich, neuere GPS-Geräte sind deutlich besser, was die Genauigkeit angeht. Na, also mit so einem Gerät, da ist ein Surf 3-Chip drin, das ist so das Stand der Technik, sage ich jetzt mal, der kann wesentlich, in der gleichen Situation kriegt er wesentlich besseres Signal, der kann im Gebäude teilweise noch ein Signal kriegen, wenn man irgendwo in der Nähe des Fensters ist und in engen Straßenschluchten und so weiter, kriegt er immer noch gute Signale, während die alten Geräte dann total aufgeben und überhaupt nicht mehr wissen, wo sie sind. Also es lohnt sich schon so ein bisschen, neueres Gerät zu nehmen. Es gibt im OpenStreetMap Wiki, unter wiki.openstreetmap.org gibt es das Wiki, wo das ganze Projekt sich organisiert. Da gibt es auch eine Seite oder mehrere Seiten inzwischen, wo so Reviews drin sind, wo verschiedene Leute beschrieben haben, ich habe das GPS-Gerät, wie gut oder schlecht funktioniert das und so weiter. Da kann man mal nachgucken, wenn man sich also was zulegen will, was vielleicht ganz gut geeignet ist oder nicht so gut.
Muss man eine Frau vielleicht auf letzte Frage, damit man gefeilt bleibt. Wie legal ist zum Beispiel Telefonämter einzutragen?
Die Frage war, wie legal ist es, Telefonämter einzutragen? Warum soll es illegal sein?
Weil ich von außen kaum noch als Telefonämter erkennen will. Man muss wissen, sogar nicht
drinnen. Ja gut, aber sie sind vielleicht nicht zu erkennen, man muss es wissen, aber grundsätzlich, also die Frage stellt sich natürlich klar, wenn man irgendwelche militärischen Einrichtungen mappt oder sonst irgendwelche Dinge, dann kommt irgendwann die Frage, ja, darf man das irgendwann nicht? Meine Einstellung ist, wir machen das mal, wenn es jemand nicht gefällt, löschen wir die Daten halt wieder. Ja. Aber
mal, solange sie nur kaum erkennbar sind, heißt ja auch, sie sind noch erkennbar.
Das steht draußen dran, bei der Telekom.
Genau, ja. Draußen dran steht.
Also wenn es dran steht, würde ich sagen, sehe ich da keinen Grund. Aber klar, irgendwann wird mal dieser Konflikt kommen, dass irgendjemand was eingetragen hat, was man vielleicht nicht möchte. Aber wenn ich auf eine klassische Karte gucke, sage ich jetzt mal, da wo Straßen sind, die keine Namen haben, das ist immer eine Kaserne. Ist nicht eingetragen als solche, aber man erkennt sie trotzdem. Also es ist so ein bisschen, ja.
Okay, Jochen, dank dir.
Und ansonsten, du hast ja schon gesagt, du bist unten noch an Wikipedia-Stand zu erfinden.